der Expertentalk mit Michael Klaasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Ja, herzlich willkommen noch einmal in die Runde. Heute live aus Charkiw. Wir sind froh, dass wir Internet haben, dass wir Strom haben. Die Stadt hat schwere Tage hinter sich. Und ich bin sehr froh, dass wir so viele hochkarätige Gäste heute zu unserem Expertentalk zusammen trommeln konnten. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Klaus Hoffmann. Er ist Staatsanwalt aus Freiburg und Berater der ukrainischen Generaljustiz und unheimlich oft in Kiew unterwegs. Patrick Sensburg, er ist Präsident der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Thomas Berthold, er ist von der Osnabrücker Hilfsorganisation Terre des Hommes, auch gerade selber in Kiew. Und last but not least, Alisa Smirna. Sie kommt aus Oschgorod, eine sehr erfahrene Reiseführerin aus der Ukraine, aber heute auch in Charkiw. Wir waren die letzten 2 Tage hier in der Region unterwegs und da werden wir gleich auch nochmal drüber berichten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer können Sie unterhalb des Livestreams Fragen stellen, auch mitdiskutieren. Ich würde auch gucken, die eine oder andere Anmerkung hier in den Experten-Talk einzubeziehen. Alisa, wir haben jetzt mehr als 2,5 Jahre Krieg in der Ukraine. Wie hat sich das auf die Stimmung bei den Menschen niedergeschlagen? Zu Beginn gab es ja noch eine gewisse Siegeseuphorie. Kann man die heute auch noch verspüren?
Ja, hallo. Vielleicht nicht die Euphorie, aber dass wir irgendwann siegen werden, das hoffen wir immer noch oder das wissen wir immer noch. Ich glaube, es gibt kaum Ukrainer, die daran denken, dass wir verlieren können. Wir verstehen alle, dass es sich ziehen wird. Es wird länger dauern als gehofft am Anfang, aber dass wir verlieren, daran denken wir nicht. Ja.
Herr Sensburg, Sie waren vor einem Jahr auch noch sehr optimistisch, dass Russland diesen Krieg verlieren wird. Was meinen Sie? Tritt nicht möglicherweise das Gegenteil ein, dass Putin am Ende triumphiert?
Ja, das glaube ich immer noch nicht. Und ganz wichtig ist ja auch, warum man die Frage stellt. Gerade in Deutschland wird oft die Frage, insbesondere natürlich in den heutigen Tagen gestellt, kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen? Also ich glaube, es gilt erstmal festzuhalten, dass Russland die Ukraine mit diesem Krieg überzogen hat. Russland hatte Absichten. Russland ist in ein Land einmarschiert. Und deswegen müssen wir eigentlich erstmal fragen, kann Russland diesen wahnsinnigen Krieg gewinnen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir ganz nüchtern die Größe der Ukraine angucke, wenn ich wirklich beeindruckt den Verteidigungswillen dieses Volkes sehe, wenn ich sehe, wie komplex es ist, als ein Angreifer nicht nur Land zu gewinnen, sondern dann auch Räume zu halten, dann sage ich erstmal, sorry, Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen. Russland kann militärische Erfolge erzielen. Russland kann unmenschliche Aktionen eine nach der anderen machen. Aber die Ukraine besetzen, halten, wird sie bei der Moral, bei der Standfestigkeit der Regierung nicht schaffen. Ob es in einzelnen militärischen Fragen der Ukraine gelingt, bestimmte Städte wieder freizukämpfen, bestimmte Räume zu erobern, das ist was anderes. Aber Russland hat eine ganz andere Idee des Gefechts gehabt. Die ist nach wenigen Tagen gescheitert, als klar war, dass die Regierung nicht flieht, dass das Land bereit ist, für die Ukraine zu kämpfen. Und von daher, ich glaube, Putin ist nach wenigen Tagen gescheitert.
Herr Hoffmann, was kriegen Sie in Kiew mit? Sie sind ja viel dort, sprechen mit vielen wichtigen Menschen, auch im Zirkel der Regierung. Was gibt es dort? Optimismus in der Regel oder macht sich auch eine gewisse Resignation oder gar pessimistische Stimmen breit?
Naja, es ist natürlich schon so, dass man eine andere Stimmung im Augenblick erlebt als noch vor einem Jahr, als es auch militärische Erfolge der Ukraine gab. Man sieht natürlich die lange Zeit, in der die westliche Hilfe stark nachgelassen hat. Gerade auch natürlich die Hilfe durch die USA hat einfach gefehlt. Das schlägt schon auf die Stimmung. Ich meine, dass die Leute sehen das schon realistisch. Aber so wie Alisa das sagt, ich glaube, das, was die Ukraine ausmacht, ist natürlich die Hoffnung, die da ist. Und es bleibt ihnen ja auch gar nichts anderes übrig. Sie können nicht verlieren, weil wenn sie verlieren, verlieren sie wirklich ihr Land, ihre Kultur, ihre Identität. Ich sage das auch hier immer bei verschiedenen Vorträgen. Da geht es nicht nur um gewisse territoriale Ansprüche, sondern es geht hier wirklich letztendlich um einen Kulturkampf, um eine Vernichtung, so wie ich es persönlich sehe, des ukrainischen Volkes und auch des Willens. Und von daher muss die Ukraine standhaft bleiben und das tut sie auch. Aber natürlich im Augenblick schon unter sehr erschwerten Bedingungen. Das muss man auch sehen. Aber ich gebe auch dem Herrn Sensburg natürlich recht. Die Perspektive ist wichtig. Und das, was Russland erreichen wollte, haben sie in keiner Weise erreicht bislang. Sie überziehen im Augenblick das Land mit einem unglaublichen Terror gegen die Zivilbevölkerung. Und es ist wirklich unsere Aufgabe im Westen, dem viel mehr entgegenzusetzen und viel deutlicher Putin Grenzen aufzuzeigen.
In Deutschland wird viel über Raketen, Panzer und militärische Unterstützung gesprochen und gestritten vor allem. Berthold, Sie sind Vertreter einer Hilfsorganisation. Sehen wir die menschlichen Tragödien eigentlich, die sich in der Ukraine abspielen? Oder tritt man in Vergessenheit?
Mein Eindruck ist, dass sie immer wieder aufploppen, wenn einzelne Ereignisse sind, Kriegsereignisse oder wenn beispielsweise Filme erscheinen, dass es dann immer wieder so ein Spot darauf gibt, dass es dann auftaucht. Aber mein Eindruck ist, dass viel zu wenig über die Menschen in der Ukraine, warum wir überhaupt über militärische Unterstützung reden, dass über die viel zu wenig nachgedacht wird, dass sie zu wenig präsent sind, dass die Situation von Kindern und Jugendlichen, das ist unser Thema als Kinderrechtsorganisation, einfach nicht auftaucht. Und nicht dazu führt, dass es eigentlich diese Debatte gibt, die wir eigentlich brauchen. Warum unterstützen wir die Ukraine? Ich möchte meinen Vorrednern noch einen Punkt anschließen. In den Gesprächen der letzten Tage ist uns immer eine Sache entgegengekommen. Müdigkeit, ja, die haben alle geäußert. Nach 2 Jahren und 4 Monaten Full-Scale Invasion und viele Betroffene seit 2014, als der Krieg eigentlich begann. Aber aufgeben, nein. Auf gar keinen Fall, weil wir alle vorher bereits gesagt haben, aufgeben heißt die Vernichtung, heißt den Untergang der Ukraine. Und wir haben viel mit Menschenrechtsaktivisten zu tun, die genau wissen, was ihnen dann blühen würde, nämlich mindestens Gefängnis. Das heißt, sie müssten das Land verlassen. Und dementsprechend stellt sich diese Frage einfach für ganz viele nicht, sondern sie müssen durchhalten. Und dazu brauchen sie natürlich auf vielen Ebenen einfach auch unsere Unterstützung.
Ihre Hilfsorganisation, was unterstützen Sie ganz konkret in der Ukraine?
Wir unterstützen Projekte, in denen Kinder und Jugendliche gestärkt werden. Das sind im Endeffekt 3 Arbeitsbereiche. Zum einen unterstützen wir humanitäre Maßnahmen, also Bereitstellung von Medikamenten, von Essen, gerade in umstrittenen Frontgebieten. Wenn Familien dort versorgt werden müssen, ist das beispielsweise, oder wenn Evakuierungsmaßnahmen anstehen, wie jetzt in der Region Kharkiv. Dann unterstützen wir ganz viele Organisationen, die psychosoziale Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche anbieten. Sie müssen sich das vorstellen, wir haben hier eine Situation mit einem langen Krieg, wo ständig Luftalarm gegeben wird, wo das beispielsweise für die Kinder und Jugendlichen bedeutet, die zur Schule gehen, dass sie immer, wenn Luftalarm in der jeweiligen Region ist, sie den Unterricht unterbrechen müssen, um in die entsprechenden Schutzräume zu gehen, was eine enorme Belastung ist, was die Kinder immer wieder daran erinnert, in was für einer Situation sie sich befinden, ganz gleich, ob sie frontnah sind oder in der westlichen Ukraine, wo die Front weit entfernt ist. Das heißt, da gibt es Maßnahmen dafür, um mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, beispielsweise Sommercamps zur Verfügung zu stellen, wo sie die Möglichkeit haben, einfach mal rauszukommen. Und der dritte Punkt, den wir ganz stark unterstützen, sind Maßnahmen für junge Menschen, also Jugendzentren zu unterstützen, soziale Räume, wo sie sich treffen können, wo sie jung sein können, wo sie sich kennenlernen können, weil viele der ukrainischen Kinder und Jugendlichen haben Online-Unterricht und sehen sich einfach so privat nicht. Und gerade, das kennen wir eigentlich alle aus unserer eigenen Biografie, es ist wichtig, mit Gleichaltrigen zu tun zu haben, soziale Kontakte zu pflegen, gerade auch in solchen schwierigen Zeiten. Und dementsprechend sind das die Schwerpunkte, die wir als Terdesom hier unterstützen.
Gibt es eigentlich Untersuchungen, was das mit der Psyche der Kinder und Jugendlichen hier in diesem Land machte, dieser Krieg. Gibt es da schon erste Erkenntnisse oder haben Sie aus Ihrer Arbeit, aus der Praxis vielleicht Fallbeispiele, Trends, Eindrücke?
Ich kann ganz konkret aus der Arbeit von Hilfsorganisationen oder Organisationen hier vor Ort berichten. Und die berichten einhellig von einer Zunahme von posttraumatischen Belastungsstörungen. Sie berichten von Zunahme von Epilepsiefällen aufgrund der Alarme, der nahen Einschläge von Raketen, die Kinder und Jugendliche mitgemacht haben, von Depressionen, von ähnlichen Krankheiten. Das nimmt in einer absoluten Massivität zu. Und nochmal, man muss sich wirklich immer wieder vorstellen, dass die Städte, je näher sie auch an der Front sind, teilweise permanent im Luftalarm haben, beziehungsweise diese Luftalarme immer wieder vorkommen. Eine Partnerin von uns, die bei einer Partner sagte, selbst wenn man es nicht jedes Mal in den Shelter sich begibt, man wird doch jede Nacht geweckt, weil dann wieder ein Luftalarm ist, die Sirenen heulen und das wirkt extrem auf die Psyche, insbesondere von Kindern und Jugendlichen und belastet sie.
Wir hatten diese Nacht, am nächsten Morgen haben wir es festgestellt, 8 Einschläge in Kharkiv und ich hatte in der Nacht 5 gehört. Alisa, du hattest, glaube ich, nur einen mitbekommen, ne? Du hast einen besseren Schlaf.
Ja,
aber der Raketenalarm, ich weiß gar nicht, wie oft hatten wir den heute im Laufe des Tages?
4 habe ich gehört, aber ich glaube, das ist ja ständig, je nachdem, wo du in Kharkiv bist.
Und wir waren auch im Grenzgebiet Richtung Russland. Das war sehr faszinierend, weil das sind nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und da herrscht wirklich Krieg. Und
russisches Netz, also kein ukrainisches Netz, russisches Netz und ja, ein paar Kilometer weiter, kein Leben.
Ja, und heute gab es dann noch 2 Frauen, die wir sozusagen mitgenommen haben, evakuiert haben aus der Zone. Und das war schon tief bedrückend, was die erzählt haben, weil die Schicksale, die ähneln sich immer mehr, dass ältere Menschen zurückbleiben, Kinder und Jugendliche verlassen das Land oder sind in anderen Städten. Das macht, glaube ich, auch mit den Familien in diesem Land glaube riesige Schäden, oder? Alisa, du hast ja auch ein unheimlich großes Netzwerk. Du kennst auch so viele Beispiele, wo dieser Krieg auch bei den Familien für große Zerstörung.
Ja, aber beginnend auch bei den Jungs, die gerade an der Front sind. Ich habe vor ein paar Tagen von einem guten Freund von mir was Wichtiges bekommen, woran ich nie gedacht habe. Zum Beispiel, er schreibt mir, während ihr dort alle Karriere macht, heiratet und Kinder kriegt, bleibe ich hier und verteidige unser Land. Und wenn ich zurückkomme, bin ich mental nicht mehr so gesund, dass ich eine neue Karriere starten kann. Ich werde wahrscheinlich nie mehr heiraten und keine Kinder mehr kriegen. Und ich werde einsam und krank zurückbleiben und keiner wird mich brauchen. Und es klingt schrecklich, aber es wird auch wahrscheinlich so sein mit sehr vielen Männern, die zurückkommen. Aber auch die Familien werden wahrscheinlich nicht alle zusammenbleiben. Sehr viele Männer, die zurückkommen, sind mental nicht gesund und sehr viele Frauen leiden daran. Es gibt Familiengewalt, davon spricht man nicht so oft, wie viele Frauen leiden und Kinder, wenn die Männer zurückkommen. Oder wenn die Frau die Kinder nimmt und ins Ausland geht, die Familien bleiben nicht zusammen. Also es gibt sehr, sehr viele Probleme. Ich glaube nicht, dass wir auch nach dem Krieg eine gesunde Nation bleiben werden. Also wir werden wirklich viel Hilfe brauchen. Ja.
Herr Berthold, Hilfe. Sie haben, glaube ich, auch ein Projekt, das kümmert sich um die Behandlung der Kinder, die entführt worden waren, Richtung Russland. Ist das richtig?
Ja, genau. Ich kann ein bisschen davon berichten. Es schließt dann vieles an, was Sie, Frau Smirna, gerade gesagt haben. Diese Verletztheit, die wir erleben, die ist enorm. Ich möchte ein Zitat, weil Kinder und Jugendliche, wenn die es sagen, die bringen es immer, finde ich, noch mal viel besser auf den Punkt, als ich das jetzt hier wiedergeben kann. Ein Junge hat bei unserer Partnerorganisation Voices of Children gesagt, auf die Frage hin, was er sich wünscht. Er wünscht sich, dass es seinem Vater im Himmel gut geht. Das hat einen Tiefgang, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt. Das Kind ist 8 Jahre alt. Und das bleibt. Die Erinnerung an den Vater wird vielleicht an vielen Stellen verblassen, aber natürlich die Spuren, die das auf der Seele der Kinder hinterlässt, die sind enorm. Das heißt nicht, dass das ganze Leben da verbaut ist. Das erleben wir ja in der Arbeit, die psychosoziale Zentren an ganz vielen Stellen machen immer wieder, dass es gute Möglichkeiten gibt, um diese Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Aber dafür braucht es Hilfe und dafür braucht es Unterstützung auch von außen. Da stimme ich Ihnen, Frau Smirna, auch mit einer langfristigen Perspektive ganz ausdrücklich zu. In unserem Projekt, was wir zu den entführten Kindern machen, da geht es darum, dass wir auf der einen Seite die Eltern mit vorbereiten oder die Angehörigen, wenn diese Kinder und Jugendlichen aus Russland zurückkommen. Diese Situation, das müssen Sie sich extrem komplex vorstellen. Das ist nicht so einfach, dass die Kinder zurückkommen, sondern über abenteuerliche Wege gelingt es immer wieder, einzelne oder kleine Gruppen in die Ukraine zurückzuholen, die von Russland entführt worden sind. Offizielle Zahlen sprechen von bis zu 20.000 Entführten. Die russische Seite redet von viel, viel mehr Kindern noch, aber offiziell dokumentiert sind es knapp 20.000. Und wenn die zurückkommen, dann kommen sie in ein Umfeld, was sehr belastet ist. Die Abwesenheit der Kinder belastet die Eltern. Die Kinder sind selbst durch Gehirnwäsche und ähnliche Maßnahmen, Strafmaßnahmen auf russischem Gebiet oder auf besetztem Gebiet massiv belastet. Und es geht dann genau darum, diesen Kontakt mit der Familie, gegenseitiges Schuldbewusstsein, was vielleicht besteht, abzubauen, sodass ein Kontakt wieder, ein Zusammenleben, ein Vertrauen überhaupt wieder möglich ist. Das Besondere an dem Projekt für uns und das sicherlich dann auch in der Diskussion mit Herrn Hoffmann spannend ist, dass damit ein Film verbunden ist. Ein Film, eine Künstlerin und eine Dokumentarfilmerin, die malen mit den Kindern und Jugendlichen. Das heißt, die sprechen nicht über das Erlebte nur, sondern sie versuchen das aufzumalen, um deutlich zu machen oder um das Sprechen für die Kinder und Jugendlichen zu erleichtern. Das wird dokumentiert, soll natürlich auch den Behörden zur Verfügung gestellt werden, um den Schrecken der Kinder und Jugendlichen, was sie bei diesen Entführungen nach Russland erleben, zu dokumentieren. Also ich sagte bereits, Gehirnwäsche ist etwas, was so ein Schlagwort ist, das immer wieder auftaucht. Die Kinder und Jugendlichen dürfen nicht ukrainisch sprechen, sie dürfen keinen Kontakt zu den Eltern haben. Es gibt natürlich Gewalt, das sind umzäunte Gebiete, geschlossene Einrichtungen, in denen die Kinder sich aufhalten müssen. Also alles, was der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen widerspricht, spricht, was ihr Leben negativ determiniert, das erleben sie da. Und wir versuchen, beides miteinander in Einklang zu bringen. Auf der einen Seite diese Perspektiven für die Kinder und Jugendlichen wiederherzustellen für ihre Familie und auf der anderen Seite das schreckliche Erleben zu dokumentieren, sodass die Verantwortlichen dann hoffentlich auch zur Verantwortung gezogen werden können.
Herr Hoffmann, juristisch begleiten Sie ja auch die Kindesentführungsfälle und viele weitere Kriegsverbrechen. Sie haben da sehr große Einblicke. Können Sie uns mal schildern, über was für ein Ausmaß wir da sprechen?
Also wenn wir insgesamt über die Anzahl der derzeit registrierten Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen sprechen, dann sind wir derzeit bei etwa 133.000 Ermittlungsverfahren in der Ukraine wegen Kriegsverbrechen. Zum Vergleich, Ende 2022, da lief ja die umfassende Invasion auch schon fast ein ganzes Jahr, waren um die 56.000 Verfahren registriert. Also man sieht über diese Zeit auch eine ganz, ganz enorme Steigerung. Ob die Zahlen am Ende 1:1 stimmen, lasse ich mal dahingestellt. Aber insgesamt zeigt sich einfach, dass unglaublich viele Verbrechen begangen werden. Viele von denen sind sehr umfassend dokumentiert. Was Herr Bertolt gerade anspricht, also mir liegen da die Kinder auch nochmal besonders am Herzen. Jeder Krieg führt natürlich zwangsläufig zu ganz vielen Schäden und Verletzungen. Aber was jetzt in diesem Krieg tatsächlich schon heraussticht, ist zum einen die Entführung, wirklich in einem sehr systematischen Stil von Kindern. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, seit 2014, also seit mehr als 10 Jahren jetzt, in den besetzten Gebieten findet systematisch auch eine Umerziehung und Militarisierung der ukrainischen Kinder statt. Schon sehr früh wurden die gesamten Lehrbücher für die Schulen umgeschrieben. Und das wird irgendwann juristisch noch spannend, das wirklich auch sauber zu erfassen, was da eigentlich passiert. Aber ich glaube, wir können das noch gar nicht abschätzen, was das für die Kinder bedeutet, wenn die ja letztendlich jetzt schon eine Schulgeneration komplett durch diese Propaganda, durch diese Umerziehung durchgegangen sind. Wir haben auch Partnerorganisationen in der Ukraine, die uns erzählen, das sind nicht nur Einzelfälle, wo ukrainische Kinder, Jugendliche diesen Lauf nehmen, auch militarisiert werden und irgendwann auch die russischen Einheiten denen beitreten und dann gegen das eigene Vaterland, gegen das eigene Mutterland kämpfen und zum Teil sterben auf der letztendlich falschen Seite. Und die Arbeit da ist natürlich besonders schwierig, aber auch wichtig aus meiner Sicht.
Führt Putin oder die russische Armee eine systematische oder führen die systematisch Kriegsverbrechen durch, kann man das sagen, Herr Hoffmann? Ist das Teil der Strategie, die Ukrainer zu zermürben?
Man muss ja als Jurist immer ein bisschen vorsichtig sein, das zu frühzeitig einzuordnen. Aber aus meiner ganz persönlichen Sicht, das, was ich über die letzten 2 Jahre in meiner Arbeit jetzt mitbekommen habe, muss ich schon sagen, dass ich bestimmte Muster, bestimmte Verbrechensarten in all den besetzten Gebieten, auch in den Gebieten damals rund um Kiew, dass sich das wiederholt. Es ist sehr genau dokumentiert, letztendlich auch ja für die russische Führung, wenn sie denn will, einsehbar, was dort alles passiert. Und was das Schreckliche dabei ist, viele der Kommandeure, die für solche Verbrechen ihrer Untergebenen auch verantwortlich sind, die werden hinterher nicht bestraft von der russischen Seite, sondern oft auch noch befördert und ausgezeichnet. Und ich denke, da sehen wir sehr deutlich, welches System dahinter steckt. Und wie gesagt, gerade auch bei den Kindern, die Entführung, die Adoption, das passiert ja nicht auf lokaler Ebene durch einzelne Leute, sondern wenn ich plötzlich russische Pässe ausgebe, wenn ich die Adoption irgendwie entsprechend ändere und das ermögliche, dann deutet das doch schon sehr darauf hin, dass das von ganz oben systematisch eingesetzt wird. Und das Letzte, wenn ich noch darf, was wir im Augenblick an den letzten Monaten wieder sehen, diese massiven Raketenangriffe auf zivile Ziele quer im ganzen Land, aber natürlich besonders in der Frontlinie, das kann man eigentlich nüchtern betrachten nur als Terror gegen die Zivilbevölkerung beschreiben.
Das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben gestern Feuerwehrkräfte, über 200 sind da noch im Einsatz an einem Baumarkt, haben wir besucht und Samstag sind dort 3 große Raketen eingeschlagen und die Frauen und Männer holen jetzt den Schutt aus den Baumärkten raus und suchen da nach menschlichen Überresten. Die vermuten, bis zu 200 Menschen waren in diesem Baumarkt an einem helllichten Tag, wird der beschossen. Und dann dann nehmen die auch noch 1,5 Tonnen schwere Bomben. Da ist nichts mehr von übrig. Ist das nicht auch ein Kriegsverbrechen? Selbst wenn Russland behauptet, da seien angebliche militärische Gegenstände gelagert worden, am helllichten Tag so etwas zu bombardieren, das ist doch wirklich grausig.
Wie gesagt, als Jurist ist man immer etwas zurückhaltend, wenn man die Fakten vor Ort nicht kennt. Aber deswegen die ganz persönliche Meinung, das, was man von außen im Augenblick mitbekommt, spricht sehr viel dafür. Und wie gesagt, das reiht sich ja auch ein in eine Vielzahl von Angriffen im ganzen Land. Das ist ja nicht ein Fall, der dann raussticht, wo man dann überlegen muss, nein, das passiert ja seit 2022 sehr systematisch. Immer wieder Angriffe gegen Zivilisten, teilweise mit Präzisionswaffen. Wir erinnern uns auch noch an den Einsatz von Streumunition am Bahnhof in Kramatorsk, als Dutzende Flüchtlinge sozusagen dort auf die Evakuierung gewartet haben. Das sind ganz, ganz gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Und da spricht nach dem, was wir im Augenblick sehen, viel dafür, dass es sich hier um systematische Kriegsverbrechen handelt.
Wir waren heute noch bei einem Soldatenfriedhof in der Nähe von Kharkiv. Da liegen weit über 1000 gefallene Soldaten. Und ein Vater stand weinend am Grab seines einzigen Sohnes Und das war sehr interessant, was er mit Blick auf Westeuropa gesagt hat, Herr Sensburg. Er bezweifelte zum einen, dass die Westeuropäer in der Lage sind, tatsächlich Krieg zu führen, und dass wir die Gefährlichkeit Russlands unterschätzen würden. Und er sich wünschen würde, dass mehr Waffen, Munition und vor allem auch Luftabwehr geliefert werden sollte. Hat der Mann recht?
Teilweise kann ich das unterstreichen. Wir müssen unterscheiden zwischen den militärischen Fähigkeiten, die sind schon in Europa und insbesondere der NATO gegeben. Politisch tun wir uns da sehr schwer mit, weil wir natürlich 30 Jahre unter dem Begriff Friedensdividende uns von militärischen Auseinandersetzungen verabschiedet haben. Wir haben unser Militär reduziert. Das geht nicht nur Deutschland so, das geht den europäischen Staaten fast allen so. Wir haben gehofft, dass sich die Welt friedlich entwickelt, dass man Militär zur Landes- und Bündnisverteidigung nicht mehr braucht. Wir haben nur noch von Einsätzen geredet und da hat man Kontingente hingeschickt, die hat man zusammengestellt. Übrigens, wenn es dann nicht klappte, konnte man die auch zurückziehen oder wenn es irgendwie brenzlig wurde oder man sagte, das geht jetzt nicht mehr. Opfer wurden da eigentlich nicht akzeptiert, auch von der Bevölkerung nicht. Dann beendete man lieber eine Mission. Und von daher ist das natürlich eine ganz andere Situation, als wenn ich das eigene Land verteidige. Da kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt weg wieder, sondern da muss man eben bis zum Schluss das Land verteidigen oder aufgeben. Und wenn Aufgeben eben die eben beschriebenen Konsequenzen hat, dann ist das eben ein riesiger Unterschied zu einer Einsatzarmee, die nur in Missionen geht. Also wir haben das 30 Jahre insbesondere politisch verlernt. Ich glaube, dass unsere Militärs in den europäischen Ländern, aber insbesondere der NATO, wo natürlich die USA auch dazukommen, sehr fähig sind. Aber die politischen Entscheidungen zu treffen, ist schwierig. Das Zweite ist die Unterstützung der Ukraine, ist alles andere als schleppend. Es ist wirklich, also man schämt sich teilweise wirklich tief in den Boden hinein, weil man doch irgendwie erkennen müsste, dass es auch um unsere Sicherheit geht, dass es um die Sicherheit der europäischen Partner geht, dass es um die Sicherheit von unseren Freunden geht, dass es um unsere Werte geht. Es geht doch nicht nur um einen territorialen Krieg, sei er auch noch so schlimm, wie er ist. Es geht doch um viel mehr. Und Putin und dieses Regime sagt es doch auch immer wieder, was sie auf der Agenda haben, seit Jahren in Dokumenten. Und da einfach blauäugig zu sein und zu hoffen, dass sich das irgendwo vor den eigenen Grenzen erledigt und zuzusehen, wie andere immer stärker in die Gefahr oder sogar in den Krieg hineinrutschen, ist aus meiner Sicht zumindest, wenn man es auf den Punkt bringen will, dumm. Und da, glaube ich, muss man eben erkennen, was es in dieser Zeit zu tun gilt. Und das geht alles viel zu schleppend. Ich glaube, es gab einen Kippmoment in diesem Krieg im Herbst letzten Jahres. Da wäre deutlich mehr militärisch möglich gewesen bei ganz entschlossener Unterstützung der Ukraine und, ich sag mal, dem richtigen freundschaftlichen, partnerschaftlichen Unterstützen und nicht dem, sorry, dass ich das so sage, falschen politischen Druck aus den USA dann im Winter, weil man mit Blick auf die Präsidentschaftswahl Erfolge brauchte. Das zu späte Anrennen der ukrainischen Truppen gegen die russischen Stellungen war kein kluger Rat oder Druck aus den USA. Vorher hätte man massiv unterstützen müssen. Da hätte man die Ukraine mit ihren militärischen Überlegungen und Taktiken machen lassen müssen. Die können das nämlich sehr gut. Das war eine sehr unglückliche Zeit und ich war sehr traurig, wie viel Blutzoll die Ukrainer dort lassen mussten.
Sehen Sie denn aus den Lehren des Ukraine-Krieges auch Konsequenzen für die Bundeswehr und auch für die Reservisten? Muss man da jetzt auch möglicherweise neu denken, der
Aber wir sehen das ja
Verteidigungsdienst
tagtäglich.
ist?
Wir sehen das ja tagtäglich. Ich sage mal, seit 2016, seit der Annexion der Krim, denkt zumindest der eine oder andere intensiv. Wir haben ein Weißbuch im Jahre 2016, wo Landes- und Bündnisverteidigung zum ersten Mal wieder aufkam. Also wenn es in so ein Dokument, wo ja das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium intensiv beteiligt sind, das wieder Einklang findet, da hat man schon mal die ersten Erkenntnisse gewonnen. Danach wurde es aber wieder richtig still und erst Der Einmarsch in die Ukraine insgesamt brachte wohl den richtigen Weckruf zu erkennen, hey, das kann auch unsere Partner und sogar uns betreffen. Ich sag mal, wenn der Krieg bis an die NATO-Ostflanke herangeht, dann sind wir auch in Deutschland nicht sicher, weil der rückwärtige Raum, der für Versorgung notwendig ist, der als Drehscheibe dient und viele, viele andere Funktionen ja hat, sicherlich nicht dann mehr im gänzlichen Frieden sein wird. Also wir haben dann plötzlich erkannt, dass wir wieder Landes- und Bündnisverteidigung können müssen, dass dafür eine gewisse Truppengröße notwendig ist, dass die Aufwuchsfähigkeit für die Durchhaltefähigkeit wichtig ist, dass so Begriffe wie Feldersatz, die wir uns ja fast verboten haben, wieder notwendig sind, weil Krieg und wie schlimm Krieg sein kann, sehen wir gerade in der Ukraine, dass da Menschen sterben und Soldatinnen und Soldaten fallen. Und wenn man dann durchhalten will, dann muss man die ersetzen. All diese Dinge überlegen wir plötzlich wieder. Und das sind keine schönen Gedanken. Es wäre natürlich schöner gewesen, wären wir in unserer rosaroten Friedensbubble geblieben.
Und konkret bedeutet das für die Reservisten in Deutschland?
Wir brauchen mehr. Eindeutig brauchen wir mehr. Normalerweise hat man im Verhältnis 1 zu 3. Das wussten wir alles schon. Wir hatten einen General Defense Plan.
Wie viel haben wir derzeit?
Also es sind unterschiedliche Zahlen gibt es da. Wir haben vom Status her, jetzt muss man keinen Schreck kriegen, 10 Millionen Reservisten. Da sind aber 9,5 fast drin, die über 65 sind. Wir haben gut 850.000, die unter 65 sind. Da wissen wir aber gar keinen Status. Die haben wir seit 2011 überhaupt nicht mehr getrackt. Und jetzt die realistische Zahl, wir haben knapp über 40.000, die jedes Jahr üben, regelmäßig üben. So, das ist längst kein Verhältnis 1 zu 3, wenn man sagen, dreimal so viele Reservisten brauche ich, um, wenn es zum Krieg kommt, dann eine zweite Welle zu haben, den rückwärtigen Raum zu sichern und parallel dann natürlich, man sieht ja jetzt, wie lange ein Krieg läuft, parallel dann natürlich auch ausbilden zu können. Weil eine erste Welle ist irgendwann, ich sag mal, so schlimm wie es ist, im Krieg gefallen oder schwer verwundet. Eine zweite Welle ist dann da. Und wenn der Krieg dann nicht beendet ist, sondern der Territorialkriege dauern halt, dann muss irgendwann wer nachkommen. Deswegen muss man auch in Kriegszeiten weiter ausbilden. Und das muss man alles mitdenken. Das heißt, man kann die Leute von den Schulen auch nicht an die Front schicken. Das ist eine hochkomplexe Sache, die wir jetzt wieder überlegen, wie geht sowas alles. Da ist man nicht auf Null in den Überlegungen. Sowas hatten wir alles im Kalten Krieg. Aber 30 Jahre, das Ausklammern hat natürlich Spuren hinterlassen. Aber das sind die Dinge, über die der Verteidigungsminister, die Bundeswehr und natürlich auch die Reserve nachdenkt, weil Landesverteidigung stützt sich maßgeblich auf Reserve. Und Sie kennen den Satz, Kriege werden mit der aktiven Gruppe begonnen und mit der Reserve beendet. Das war nicht nur jetzt so, das gilt schon Jahrhunderte.
Kann man in der Ukraine auch sehen. Anissa, du hast unheimlich viel Kontakt auch zu Soldaten. Ist das tatsächlich so, dass mittlerweile das Durchschnittsalter 40 plus liegt?
Ja. Ich kenne kaum jemanden unter 40. Also die meisten, die sich freiwillig gemeldet haben, die waren 35 plus und 40 plus. Natürlich sind sie jetzt müde, das kann man auch verstehen. Man kann nicht 2 Jahre hoch motiviert bleiben. Also einige haben oder viele haben Familien. Sie verpassen, wie ihre Kinder groß werden. Sie verpassen alles und sie können einfach nicht hoch motiviert bleiben. Jüngere, sie wollen ja auch leben. Und mittlerweile haben wir auch eine ganz andere Strategie, dass man sich auch die Einheit oder Bataillon oder sogar den Beruf in der Armee auswählen kann. Jetzt ist es nicht mehr so, dass du einfach irgendwohin geschickt wirst, wo du keine Ahnung hast, ja, was zu tun. Also du kannst wirklich auch einen Beruf ausüben und sogar eine gute Karriere machen. Gefährlich ist es, aber es ist auch in dieser Richtung schon viel besser geworden. Ja. Und du hast ja heute gehört, dieser Vater vom einzigen Sohn am Friedhof, der hat gesagt, er hätte sich gerne auch freiwillig gemeldet. Er ist 67, glaube ich, und er würde auch was tun, aber er darf nicht mehr.
Ja, es war ganz interessant, weil er hatte seinem Sohn abgeraten, zur Armee zu gehen. Er hatte sich freiwillig gemeldet nach dem 24.02. 2022 und ist dann letztes Jahr in der Schlacht um Bachmut gefallen. Und dann sagte der Vater, dass er sich jetzt doch freiwillig melden wolle, aber er hatte das Alter von 65 Jahren überschritten. Jetzt hilft er der Armee, indem er Gurken einmacht und andere Dinge organisiert für die Verpflegung der Truppe. Und das spürt man in diesem Land schon, dieser Rückhalt in breiten Bevölkerungsschichten. Herr Berthold, Sie sind jetzt ja auch rumgefahren. Was haben die Menschen Ihnen gesagt? Verstehen die die zurückhaltende Haltung Deutschlands oder wie ist so Ihr Gefühl?
Wir haben ja viele sehr, sehr freundliche und höfliche Partner und die freuen sich als erstes immer dann über die Unterstützung, die da ist von staatlicher Seite, von NGO-Seite, von privater Seite und stellen das in den Mittelpunkt. Aber natürlich gibt es ein breites Unverständnis über die kleinteiligen Diskussionen, wenn wir dann noch so ein bisschen mehr berichten von dem, was wir so aus der deutschen Debatte alles mitkriegen. Da gibt es großes Kopfschütteln, da gibt es kein Verständnis dafür, warum man denn nicht sich jetzt mal auf eine Linie einigen kann, wenn man denn immer gleichzeitig die Sonntagsreden hält, dass dieser Kampf hier der Ukraine gegen die russische Besatzung auch für Deutschland eine ganz hohe Relevanz hat. Mir geht es immer in erster Linie erstmal jetzt hier um die Situation der ukrainischen Menschen, weil die sind die, die im Augenblick massiv leiden. Die Verknüpfung ist für mich erstmal zweitrangig, aber das Verständnis ist an dieser Stelle, ich sage es mal vorsichtig, äußerst überschaubar, dass man sich da nicht auf einzelne Sachen einigen kann. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, dieses solidarische Umgehen miteinander in diesem Land, das erleben wir an allen Ecken und Enden. Es wird ständig gespendet und es wird auch von Leuten, die aus friedenspolitischen linken Kreisen kommen, die selbstverständlich für Drohnen für die Armee gespendet oder für Autos, dass die Truppenteile dort versorgt werden können. Das ist auch kein Widerspruch an sich, auch gerade für zivilgesellschaftliche Organisationen, die sehen sich nämlich als eins an. Die einen sind an der Front tätig und die anderen halten das Land dahinter am Laufen. Das ist etwas gleichzeitig, was mir auch immer wieder den Mut gibt, irgendwie hier das zu sehen, dass es eben ein Miteinander ist, was an vielen Stellen, bei all den Problemen, die es auch in der Ukraine gibt, das ist völlig klar, aber dass dieses Miteinander besteht und positiv miteinander angegangen wird.
Ja, und wir hatten ja heute zwei Aussagen, Michael, von diesen zwei Frauen, die wir, denen wir bei der Evakuierung geholfen haben. Die haben gesagt, Dankeschön, dass ihr das alles der Welt zeigt, was hier passiert. Das muss man zeigen. Also sie haben sich bedankt. Und der Mann am Friedhof meinte, warum zögert ihr mit der Hilfe? Versteht ihr nicht, unser Feind, die sind Unmenschen und nur wir Ukrainer können sie hier stoppen. Mit euren Waffen, mit eurer Unterstützung, aber nur wir können das. Ihr habt ja die ukrainische Armee nicht und nur die ukrainische Armee kann die Unmenschen hier stoppen.
Ja, Hoffmann, Sie pendeln ja zwischen zwei Welten. Einmal Kiew und dann Freiburg. Verstehen diese beiden Welten sich eigentlich?
Naja, das eigentlich natürlich nicht. Wir haben ja eben den Vorzug, dass wir eigentlich immer noch in paradiesischen Zuständen hier leben. Und das will ich auch gar keinem vorwerfen. Ich sehe es ein bisschen als Teil meiner Aufgabe, dann doch immer wieder auch auf verschiedenen Veranstaltungen und natürlich im Freundeskreis oder sonst wo auch darüber zu berichten, die Aufmerksamkeit hochzuhalten, das, was Herr Berthold auch vorhin durchaus mal angesprochen hat, auch auf die menschlichen Schicksale hinzuweisen, dass wir hier nicht über Waffensysteme und einen Krieg sprechen, sondern wir reden über Menschen und menschliche Schicksale. Wir reden über ganz viele Kinder, Zivilisten, die jeden Tag Opfer dieser Verbrechen sind. Und der Spagat ist natürlich schon da. Ich versuche natürlich auch persönlich manchmal einfach zwischendurch abzuschalten. Aber das geht eigentlich nicht mehr. Mir sagen manche auch der ukrainischen Kollegen, dass ich mittlerweile halb Ukrainer bin und zur Familie gehöre. Und so fühle ich mich ehrlich gesagt auch. Und ich verfolge hier täglich die Nachrichten aus der Ukraine. Ich kriege den Luftalarm sozusagen immer noch auf dem Handy auch mit. Verfolge das, was dort passiert. Und ich glaube, wir müssen einfach noch mehr damit mehr auseinandersetzen, was das für uns bedeutet, dass wir nicht nur den Ukrainern helfen müssen aus deren Interesse, sondern wirklich im eigenen Interesse Ich will vielleicht nur zum Abschluss vielleicht noch einen Punkt einbringen, wo uns das auch heute schon ganz konkret betrifft, und das sind die Cyberattacken. Russland hat ein massives Netz in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, aufgebaut an Hackergruppen, die ja zum größten Teil auch dem russischen Geheimdienst direkt angegliedert sind, die massiv auch die Ukraine angreifen und auch Angriffe vorbereiten durch diese Maßnahmen. Aber es sind dieselben Gruppen, die auch ganz Europa angreifen, die das deutsche Parlament angreifen, die deutsche Unternehmen angreifen. Ich glaube, wir haben da auch noch nicht verstanden, was da auf uns zukommt. Es gibt einige Stimmen, die sagen, die Ukraine ist insoweit vielleicht auch nur ein Testfeld, so wie Syrien für Russland ein Testfeld war bei der Kriegsführung für den Ukraine-Krieg. Die entwickeln sich da im Augenblick an einem ganz erschreckenden Maße weiter. Und ich glaube, wir haben noch nicht verstanden, was auch auf dieser Ebene auf uns in Europa zukommt. Ganz abgesehen von der Beeinflussung von Wahlen und dergleichen, von der Förderung von rechtsextremen Parteien, was da alles läuft. Aber die Angriffe auch gegen unsere kritische Infrastruktur, da wird noch viel mehr kommen. Und auch deswegen, glaube ich, haben wir ureigenstes Interesse, das russische Regime jetzt wirklich in Grenzen zu verweisen.
Herr Hoffmann, sind Sie also optimistisch, dass die Ukraine in 2-3 Jahren noch existiert?
Da bin ich absolut überzeugt. Da bin ich ganz mit Alisa einer Meinung oder einer Hoffnung und auch mit Herrn Sensburg. Ich glaube, das Land ist viel zu groß und viel zu widerstandsfähig. Die Hoffnung, die es vor einem Jahr vielleicht noch gab, dass größere Gebiete schnell wieder befreit werden können, die sehe ich im Augenblick leider nicht mehr. Aber dass die Ukraine nicht mehr existiert, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht will ich es mir auch nicht vorstellen, aber ich kann nach dem, was ich die letzten 2 Jahre auch in der Ukraine erlebt habe, an Widerstandsfähigkeit, auch das, was Herr Berthold gerade gesagt hat, das sehe ich ja auch die Kollegen der Justiz, die ja teilweise auch nicht wirklich gut bezahlt werden. Selbst die sorgen überall noch dafür, dass sie Spenden sammeln, dass sie einen Teil ihres Gehalts zusammentragen und dann wieder Drohnen für die Armee besorgen oder beschaffen. Also die Solidarität ist da. Und nochmal, ich glaube, es geht wirklich einfach um den Überlebenskampf der Ukrainer. Es bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig. Und mit diesem Eindruck bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Ukraine als Land auf jeden Fall diesen Krieg überlebt.
Haben Sie denn Hoffnung, Herr Sensburg, oder eine Idee, wie man diesen Konflikt zu einem Ende führen kann?
Ich glaube, also wenn ich die hätte, hätte ich die ganz bestimmt schon verraten, weil dieser Krieg ist wirklich grausamst. Also es ist natürlich hochkomplex und der einmarschiert ist, ist Putin, ist Russland. Und wir müssen ja auch über diesen Krieg hinaus erkennen, dass das Regime Putin über Jahre jetzt, über einen sehr langen Zeitraum, auch massiv in die Bevölkerung hineingewirkt hat. Wir haben ja immer gesagt, das ist Putins Krieg, weil wir irgendwie das nicht verallgemeinern wollten. Man muss eben die Situation auch der russischen Bevölkerung erkennen, die indoktriniert ist, die das unterstützt, die das alles weiß, was da passiert. Also die wirklich auch das Heilige Russische Reich will, die Heilige Russ sieht in einer Karte der Zukunft, der Stärke, also die das glaubt, was Patriarch Kirill dann nochmal bestätigt. Also wir dürfen nicht mal sagen, das ist Putin und wenn er weg ist, ist alles gut. Ich glaube, dann wird es eben leider nicht gut. Das wird Jahrzehnte brauchen und ob das überhaupt in die richtige Richtung geht, weiß man noch nicht. Also ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, wie man diesen Konflikt löst. Man würde gerne sagen, das kriegen wir auch vielleicht nicht militärisch hin, über geschickte Lösungen diplomatischer Art, entwaffnete Zonen. Also wir haben da alle Ideen. Es ist ja nicht so, wie Frau Käßmann sagt, es muss jetzt Diplomatie kommen. Also Diplomatie haben wir kontinuierlich. Da wird alles versucht. Also nur ich sehe das derzeit nicht. Ich glaube, das geht nur, wenn man Russland zurückdrängt. Und das sehe ich, wie meine Vorredner, nicht in naher Zukunft.
Herr Berthold, Sie haben ganz viel Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, gerade auch in den vergangenen Tagen in der Ukraine gehabt. Was für Träume haben eigentlich diese jungen Menschen, die 2 Jahre Corona hinter sich haben und dann diesen fürchterlichen Krieg? Haben die Träume und können Sie vielleicht einen Fall uns schildern, der Sie besonders beeindruckt hat?
Ich glaube, also die haben Träume, die haben Hoffnung und vor allen Dingen glaube ich, was mir immer wieder entgegenkommt, ist, sie haben die Überzeugung, dass es klappen wird. Ein Fall, der ist jetzt schon, ich habe den Jungen vor 2 Jahren schon kennengelernt, also vor 1,5 Jahren, in Uschgorod in Transkarpatien. Das ist ein Junge, das hat mich sehr bewegt. Wir haben zusammen Uno gespielt, so haben wir uns kennengelernt, in einer Einrichtung, wo er mit seiner Mutter gelebt hat. Und er kommt selbst aus Sierra Donetsk. Mehrfach Artilleriebeschuss über das Haus über sich ergehen lassen, indem er sich versteckt hat, ist dadurch schwerst traumatisiert, hat eine Entwicklungsverzögerung und hat einfach ein hartes Leben und hat eine ganz tolle Mutter, die ihn unterstützt. Und gleichzeitig der Bruder ist an der Front, wie so viele, er ist deutlich älter. Und gleichzeitig habe ich in den Gesprächen mit der Mutter vor allen Dingen und in der gemeinsamen Zeit, die wir mit ihm, mit seinen Freunden in der Unterkunft verbracht haben, so viel Lebensfreude und Sicherheit letztlich auch, die er gefunden hat, in dieser Einrichtung gefunden. Und ich glaube, das ist das, worauf wir aufbauen können und das ist das, was wir unterstützen können. Ich habe vielleicht zum Abschluss ein Zitat, das für alle, die Eltern sind, mag das vielleicht ein bisschen zynisch klingen, aber ist von einem Kind, Roma, 8 Jahre heißt der, also 8 Jahre ist er, Roma heißt er, der hat gesagt, ich träume davon, dass ich friedlich schlafen kann. Alle Eltern, deswegen die Anspielung, werden das noch gut kennen, dass sie auch mal eine Nacht wieder friedlich durchschlafen. Aber für Kinder ist dieses friedlich Schlafen wirklich, glaube ich, das Allerwichtigste, damit sie sich entwickeln können. Und es sind einfache Träume, die die Kinder und Jugendlichen hier uns geschildert haben. Aber es ist ein einfaches, glaube ich, wenn wir die Unterstützung hochhalten, und ich rede immer für zivile Unterstützung natürlich ganz stark, das ist das, was es natürlich auch neben dem ganzen Militärischen braucht. Dann können wir diesen Kindern und Jugendlichen helfen, eine gute Perspektive zu entwickeln. Und da auch dort in diesem Bereich ist noch deutlich Luft nach oben. Das merken wir. Spendenbereitschaft 2022 war groß, aber das ist dann auch zurückgetreten. Und ich glaube, hier können wir alle ganz gut auch weitermachen. Und hier gibt es auch für viele bei uns einfach eine Möglichkeit, sich zu engagieren, Empathie gegenüber ukrainischen Geflüchteten zu zeigen. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten, auch mit denen man eine gute Unterstützung ausdrücken kann.
Lieber Herr Hoffmann, lieber Herr Sensburg, Herr Berthold, Lisa, vielen, vielen Dank für die spannende Runde. Und auch wenn manche Einschätzungen vielleicht ein bisschen pessimistisch geklungen haben können, wollen wir hoffen, dass das Leid in der Ukraine möglichst nicht noch größer wird. Nächsten Donnerstag haben wir beim Experten-Talk das Thema Europawahl. Droht der große Rechtsruck. Unter anderem wird David McAllister dabei sein, der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident und Spitzenkandidat in Niedersachsen, und viele weitere. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.